Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Talking Heads, dem Podcast der Weserburg Museum für Moderne Kunst in Bremen. Mein Name ist Ingo, ich bin Kurator am Haus und zu Gast haben wir heute Anis Reimann. Hallo Anis.
Hallo Ingo, ich freue mich.
Wir freuen uns auch, dich hier zu haben. Ich würde dich erst ganz kurz vorstellen. Du bist Künstlerin aus Düsseldorf, bist 65 geboren und wir haben dich eingeladen zum Podcast, weil du eine große Ausstellung bei uns hier im Hause hast in der Weserburg, eröffnet am 30. April. Wir haben in den 1. Mai hineingefeiert und die Ausstellung Mirrorball läuft noch bis Anfang Oktober. Bekannt bist du vor allem für Collagearbeiten. Wir haben viele auch in der Ausstellung, aber es gibt neben den Collagearbeiten, es sind über 80 Werke insgesamt, ganz viele andere Werke. Aber ich würde tatsächlich gerne mit den Collagen beginnen, weil gleich im ersten Raum haben wir eine Zehnergruppe. Und vielleicht magst du einmal beschreiben, was man dort sieht.
Diese Zehnergruppe, Les Noirs D, sind Porträts quasi, Porträts, Büsten, könnte man schon sagen. Collagierte Büsten, tausenderlei Varianten einer Persönlichkeit, die, wie ich finde, wie wir alle eben halt mehrere Persönlichkeiten hat. Zurückzuführen ist das auf eine Hommage eines Films von Ousmane Sembène, westafrikanischer Autor und Regisseur, der einen Film gedreht hat, der sich La Noire D nannte, 1966. Sehr wesentliches und wichtiges Werk. Das meine Inspiration ist für diese Porträts. Die Hauptdarstellerin und Protagonistin, um das kurz zu machen, nimmt sich am Ende des Films das Leben. Das war für mich nicht akzeptabel. Ich wollte gerne, dass diese Figur, diese Geschichte weitererzählt werden kann. Heute in der Moderne, in vielfältiger Weise, eine Frau darstellt, die mehr Varianten und Möglichkeiten hat. Und dafür bietet sich natürlich gerade die Collage fantastisch an.
In dem Film ist es ein Hausmädchen, das nach Paris kommt und in einer Familie lebt und dann unter ganz vielen Dingen leidet.
Eigentlich quasi unter neokolonialistischen Bedingungen leidet und Begegnungen hat, auch innerhalb dieses Haushaltes mit Freunden der Familie und so weiter, die letztendlich eigentlich eine Weiterführung sind dessen, was der Kolonialismus auch schon in den Jahrhunderten davor gelebt hat. Und sie erkennt das auf eine sehr melancholische und sehr trostlose Art und Weise und beschließt halt dann den Freitod. Und wie gesagt, es gibt noch einen anderen Moment in diesem Film, der eine Maske, die sie als Geschenk in die Familie gebracht hat, die auch sehr wichtig ist. Sie nimmt sich das Leben und diese Maske kommt zurück nach Afrika. Und wie gesagt, ich fand, das wäre auch eigentlich in einer heutigen zeitgenössischen Umsetzung wichtig, dass diese Figur, diese Frau auch in die Welt wieder geht und Möglichkeiten hat und Ausdrucksstärke hat und Komplexität hat und nicht in Anführungsstrichen den Freitod zu wählen. Das war für mich keine Alternative.
Und du nimmst diesen Impuls aus dem Film und dann sind wir konfrontiert mit 10 Porträts. Und das sind alles schwarze Frauen, die aber aus unzähligen verschiedenen Teilen bestehen. Vielleicht magst du mal beschreiben, wie die wirken, wie die aussehen und wie du die vielleicht auch herstellst.
Diese Porträts sind mittlerweile, glaube ich, 114 oder ich weiß es gar nicht. Die sind auch jedes Mal, je nachdem, ich mache die nicht kontinuierlich andauernd. Manchmal mache ich eine Pause, weil ich dann auch genug habe. Und manchmal ist es wie ein Schub und die haben halt auch ganz starke Anteile natürlich auch von meiner derzeitigen in diesem Moment Befindlichkeit. Also wie ich gerade in dem Moment drauf bin, so äußern die sich dann halt oft. Und manchmal sind die sehr schön und manchmal sind die eben halt auch sehr ärgerlich oder sehr traurig oder sehr konfrontativ oder sogar provokativ. Und diese Figurinen bestehen mindestens immer aus circa 10 bis 14 Personas, also ausgeschnitten aus Magazinen, aus alten Zeitschriften, aus Katalogen. Und wichtig ist mir auch immer, da ist ein Anteil von mir drin, die sind alle, das sind zwar dunkle Frauen, das sind POCs, aber sie haben halt auch weiße Anteile, wie ich auch.
Genau, du bist eine Künstlerin of Color.
Ja.
Also du spiegelst in den Arbeiten auch eigene Erlebnisse und Erfahrungen?
Meine eigenen Erlebniswelten und natürlich ganz wichtig, auch immer gezogen aus diesem Film, Dinge, die ich dort erlebt und gesehen habe, beziehungsweise aus Erfahrungen von Freunden, Bekannten, Literatur, anderen Filmen und Musik. Also es ist immer alles da drin verwoben, auf jeden Fall, ja.
Was mich so begeistert an diesen Arbeiten im Speziellen ist, dass es so starke Persönlichkeiten sind, die einen auch häufig direkt anschauen. Mhm. Also es wird so ein bisschen das Verhältnis gewechselt von Objekt und Subjekt. Normalerweise bewege ich mich ja durch ein Museum und ich betrachte die Werke. Mhm. Die schauen aber alle zurück und man fühlt sich manchmal unwohl, manchmal ist es irritierend. Mhm. Das ist etwas, was ich durch einen Großteil deines Werkes siehst, das finde ich ganz faszinierend.
Ich glaube, dass die Figuren und Personas, die ich versuche, aus den Fragmenten in neue Wesenheiten zu bringen, sind alle. Ich glaube tatsächlich, dass ich alle gucken zurück, gucken den Betrachter an oder suchen sogar den Blick. Beziehungsweise, wenn sie das nicht tun, ist es wirklich auch auf eine ganz andere Art und Weise absichtsvoll und der Betrachter sollte oder folgt meistens dann eben halt dem Blick der Gestalt. Aber grundsätzlich ist es eigentlich so, dass ich das schon bewusst mache, weil man möchte vielleicht im ersten Moment denken, dass eine Malerei oder in dem Falle meine Collage-Painting immer den gleichen, ne, dass der Blick irgendwie, der den Betrachter betrachtet, immer der gleiche ist. Aber wie wir alle wissen, im Leben ist das eben halt nicht so. Ne? In einem Blick können tausenderlei, auch da wieder, Facetten von Ausdruck liegen. Und ob das Traurigkeit ist oder eben halt Wut oder Melancholie und Verliebtheit oder Spielerei, Flirt. Ein Blick kann eben halt vieles sagen, wenn man sich die Zeit nimmt und die Ruhe nimmt. Und gerade in unserer heutigen Zeit finde ich das so unglaublich wichtig, dass das eben halt nicht nur ein kleines Rechteck ist, sondern dass man auch da wieder einem Auge entgegentritt, einer menschlichen Figurine und die betrachten muss, beziehungsweise irgendwie auch angezogen wird und man sich diesen Gefühlen hingeben muss. Es ist schon so ein bisschen Versuch, Gefühle stärker zu reizen, zu triggern.
Das ist, glaube ich, das, was mich anspricht. Das ist eine sehr sinnliche Kunst. Ich finde, es ist eine warme Kunst. Es ist, wir haben ja auch immer begleitende Texte, es gibt Kataloge und so. Ich würde sagen, das braucht man in dem Falle alles nicht, weil die Arbeit spricht, obwohl sie sehr tiefgründig ist. Du hast von Sembin, dem Regisseur, erzählt, worauf sich das bezieht. Das muss man alles gar nicht wissen. Das funktioniert unmittelbar.
Auf jeden Fall.
Und ich glaube, die Collage ist einfach auch hervorragend geeignet, um sich mit Körper und Identität zu befassen, weil diese Vielschichtigkeit halt so drin ist. Ich würde aber gerne auf eine weitere Arbeit kommen, die im selben Raum hängt. Also man betritt den Ausstellungssaal, man hat diese Zehnergruppe, aber du bist ja von Haus aus, du hast in Düsseldorf in Akademie studiert, und zwar mit dem Schwerpunkt eigentlich Skulptur. Also vom Haus aus bist du
Bildhauerin.
Und ja, jetzt haben wir kein geschlagenes Werk in der Ausstellung, sondern eine riesengroße Skulptur, die sich Big It nennt und über den Köpfen der BesucherInnen schwebt. Vielleicht magst du ein bisschen erzählen und beschreiben.
Big It ist eine aufblasbare, riesengroße Odaliske. Das wäre die einfachste Form. Eine liegende, die aber eben halt auch nicht nur dahin gegossen ist, sondern die auch aufmerksam ist und die sich präsentiert und die in ihrer Größe, Fülle und Weiblichkeit und Ausformung den Raum einnimmt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das waren halt so die Parameter, die ich mir als erstes so vorgenommen habe. Und dann ging es eigentlich die ganze Zeit darum, sie als Beispiel und auch wieder zu kollagieren und daraus wieder eben halt etwas zu bauen, also Gestalten auf einer Gestalt, bis ich dann innegehalten habe und festgestellt habe, dass allein das kulturhistorisch Klassische an dieser Figur gleicht und dann in diesem Modernen, des Aufgeblasenen, im wahrsten Sinne des Wortes Aufgeblasenen, das reicht vollkommen und spricht für sich. Aufgeblasen, ne? Also Big It, das It-Girl in dem Sinne par excellence, ne? Das schon von, ich sag jetzt mal, Altertumsklassik her eigentlich vorhanden war, nur eben als, ich sag jetzt mal, Muse, Sklavin oder was auch immer, Gespielin, diese feuchtfröhlichen Wörter, die es für Odalisken gibt. Und in diesem Falle habe ich einfach gesagt, ich glaube, wenn man dieser Figur eine etwas größere Form gibt, ist alles gesagt. Deshalb gibt es Big It.
Ich finde das sehr faszinierend, weil es ist fast 5 Meter breites, aufgeblasene Skulptur. Sie ist entblößt, es ist eine nackte Skulptur mit großen Brüsten.
Yeah.
Und du hast das gesagt, in der Kunstgeschichte gibt es viele Beispiele, wo entblößte Frauen als Hauptmotiv zu sehen sind und ja, häufig aufreizend, sich anbietend. Und es ist ein Clou, einfach das zu abstrahieren und zu vergrößern.
Yeah.
Und sich den Raum mit dem gleichen Bild zu nehmen, aber es ist eine Form von Selbstermächtigung und Setzung.
Und das eben halt auch in voller Lässigkeit.
Ja.
Und eben auch letztendlich, was das die Charakteristika angeht, die sind ja super banal, ne? Es ist eine große weibliche Figur mit einem dunklen Hautton und selbst das Gesicht, die Charakteristika, die Features sind gar nicht so explizit, weil sie steht für alles und alle. Und das war mir wichtig.
Die Ausstellung, habe ich gesagt, umfasst über 80 Werke. Wir werden uns nicht alle vorknöpfen können, aber es gibt ein paar Motive, die immer wieder auftauchen. Und sei es in der Skulptur, sei es in der Fotografie, in der Collage, in der Malerei. Und das ist der Plateauschuh. Also wir haben jetzt die liegende Nackte schon besprochen. Also das ist so eine ganz klare Setzung. Es geht hier um Frauen, denen du das Feld bereitest, denen du Raum gibst und du nimmst dir selber Raum. Und der Plateauschuh, der in unterschiedlichster Form auftaucht, macht das ja auch in einer gewissen Art und Weise. Er erhöht jemanden und macht jemanden sichtbar.
Yeah.
Wieso taucht dieser Plateauschuh so häufig auf? Und vielleicht hast du auch 1-2 Beispiele dafür, wie der in der Ausstellung zu sehen ist.
Der Plateauschuh an sich ist mein Spaßfetisch. Ich habe das als Heranwachsende einfach beneidet, dass ich irgendwie Männer und Frauen, also ne, ich sage das extra so rum, weil es gab irgendwie Gruppen wie Kiss und Sweet und so, die haben Plateauschuhe getragen, aber letztendlich der Mann auf der Straße, der junge, moderne Mann auf der Straße auch. Und ich war noch zu jung und habe dann irgendwie nur so Holzglocks tragen dürfen. Egal, lange Rede, kurzer Sinn, ich fand's mega toll. Und ich fand's nicht sexy, sondern ich fand es halt schon damals einfach unglaublich modern. Und ich fand es so spielerisch auch. Und ich fand es war Camp. Es hatte so eine gewisse Schrägnis auch irgendwie und hat sich mit ganz wenig, nämlich nur einem Plateau, abgesetzt von der, ich sag das jetzt mal so, wie das so klassisch ist, alten Generation, ne? Die sich fürchterlich darüber aufgeregt hatten und über die zu engen Hosen und so weiter und so fort. Gleichzeitig ist der Plateauschuh für mich aber eben halt auch ein Zeichen dieser Zeit, die ja, sag ich mal, einerseits so in golden-orangenen Sonnenuntergängen gezeichnet wird, die 70er Jahre, aber auch eine Zeit war, wo vieles hinter sich gelassen werden musste, die graue, bleierne Zeit, politische Verfolgung und was weiß ich was. Und da steht der Plateauschuh für mich grundsätzlich als Zeichen für darüber hinwegsteigen, sich erhöhen, sich präsentieren. Letztendlich birgt der Plateauschuh in sich schon den Sockel, ne? Also die Sockelfrage und der Bildhauer, immer so ein nettes Thema. In dem Falle ist das eben halt mein Sockel. Ich habe etwas gefunden für mich persönlich, was mich einerseits fast eben halt fetischisiert anmacht, aber gleichzeitig ist es auch etwas, um eine Geschichte zu präsentieren, eine Figurine zu präsentieren. Der Schuh an sich ist ein Zeichen für etwas Menschliches oder für vieles Menschliche sogar. Ich habe ihn zum Beispiel in der Ausstellung als Wild Boot, also ich nenne ihn jetzt in diesem Podcast Wild Boot mal, ne? Das sind Eve and Eve, All I Ever Was, da ist es dann noch neben einem Sneak, die sind mit altem Fell überzogen, so wie früher, ich sage jetzt mal, was für mich gleichzeitig steht, wie die wilden Menschen, der wilde Mann, die wilden Leute aus dem Mittelalter. Dann habe ich den völlig überzogenen Plateau-Cowboy-Boot, Eve und Eve 3, in schwarz, in schwarzem Gips, der einerseits eine Wildheit und eben das alles, was Cowboy-Boots bedeuten, nochmal völlig überspitzt und übertreibt und gleichzeitig auch, da geht es wieder ins Persönliche, eine Schrittfolge für mich bedeutet, im wahrsten Sinne des Wortes, vom Cowboy, vom Männlichen her, es gab einen Film, The Electric Cowboy mit Robert Redford, und in die Moderne trägt, also in etwas trägt, was wir noch gar nicht kennen. Also eigentlich in diesem Falle Plateau-Futurismus mit den alten Emblemen, mit alten Schlangen drauf und Schlangenhaut abgezogen, gleichzeitig aber in das Neue gehend. Und Eve und Eve 2 sind vormals kleine hübsche Sandälchen, die mit Schlangenhaut bezogen waren, original aus den 70ern, die ich halt einfach nochmal komplett übertrieben habe, um auch da die Fragilität in eine höhere Ebene zu setzen. Also dass Fragilität und Stärke auch gleichzeitig miteinander sein können. Plus eben halt einem ganz bestimmten Zeitgefühl. Dieses Eve und Eve-Motiv ist natürlich auch durch die Schlange wieder und die Schlangenhaut gegeben. Ich spiele halt mit dem Körper und der Haut. Das sind meine Themen. Und deshalb ist Mode eben halt auch ein Teil davon, weil es Haut bedeutet, weil es Möglichkeit bedeutet, Veränderungen zu durchlaufen oder verändert zu sein. Das ist auch eine Unterstützung für Transformation. Und ich finde Transformation und Fluidität und bis hin zur Uneindeutigkeit, Spielerisches, männlich-weiblich, das ist für mich in Mode verhaftet. Und so habe ich ja auch zum Beispiel den Hoodie gemeint, ne, der mittlerweile so dermaßen in den Mainstream, in das Alltägliche eingegangen ist und der einerseits von Haute Couture und Designern irgendwie gemacht wird und gleichzeitig aber immer noch eigentlich ein Zeichen ist für Jugendkriminalität zum Beispiel. Ne? Also Menschen, die einen Hoodie tragen, werden schnell verdächtigt. Ich kann eine Geschichte erzählen, wie mein Mann über ein Plätzchen geht und komplett in Schwarz angezogen ist, um nur morgens Brötchen zu holen und dann angehalten wurde, weil ein flüchtiger Drogendealer gesucht wurde. Und das war nur aufgrund des Hoodies, den er sich tief ins Gesicht gezogen hatte, weil er total müde war.
Ja, dein Hoodie in der Ausstellung müssen wir vielleicht noch kurz beschreiben. Ist ein Aluminiumabguss und der hängt hoch an der Wand und die beiden Ärmel sind ja nach links und rechts ausgebreitet, bekommt also ja nahezu eine christliche überhöhte Pose.
Ja, der Kopf ist auch eben halt zur Seite, ne? Also die Kapuze ist halt auch zur Seite, so wie auf den Kreuzigungsdarstellungen manchmal der Kopf des Gekreuzigten. Das ist witzigerweise gar nicht meine erste Intention gewesen, sondern es war eigentlich auch ein Fall. Es war einfach ein Fall. Und dann habe ich diesen Fall mit einem Hoodie nachgestellt. Und dann habe ich aber auch sofort, war für mich diese Koinzidenz mit der Ikonografie vorhanden. Und das habe ich natürlich genutzt. Das wäre mal verrückt, wenn man das nicht tun würde. Lag so auf der Hand im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, du hast so schön beschrieben, dass man mit Mode sich verwandeln kann, also ein Stück weit Erweiterung des Körpers, eine Verwandlung auch der eigenen Identität. Ja, und du hast gesagt, Identität, Körper, aber auch Haut ist ein zentrales Thema. Das ist das, was man nach außen sieht. Jetzt bist du eine Künstlerin of Color, also in den 70er Jahren wahrscheinlich von den meisten einfach erstmal so als schwarz gelesen und wahrgenommen. Und du bist in Norddeutschland geboren und im Ruhrgebiet
aufgewachsen,
sozialisiert. Du bist natürlich immer irgendwie auch aufgefallen, so. Mhm. Und ich finde, dieses Thema, dass man, wir lernen ja alle neue Wörter und einen anderen Umgang kennen, der Begriff des Othering zum Beispiel, also dass man Leute immer aus der Gruppe herausnimmt und isoliert, also diese Erfahrung, ich finde, das ist etwas, was auf eine bedrückende, aber auch sehr spannende und lehrreiche Art und Weise in der Ausstellung auch zum Thema kommt. Einmal machst du es über die Haut, aber auch über die Art und Weise, wie man in Erscheinung tritt. Und ich möchte gerne auf eine Skulptur kommen, die Teil einer größeren Gruppe ist. Das nennt sich Elephant Woman. Und diese Büste aus Bronze, schwarz, es zeigt so ein verlängertes Gesicht. Im Elefant angedeutet ist, das weiß man gar nicht genau, aber es scheint deformiert. Es hat nichts wirklich Humanes mehr und trotzdem scheint sich dort ein Mensch zu verbergen. Und du übersetzt das auch in Collage, in Malerei. Wir haben auch eine andere Skulptur. Alles in dem Bereich Elephant Woman. Vielleicht magst du da ein bisschen erzählen, weil ich habe das Gefühl, dass dieses Momentum, dass man nicht der Norm entspricht, da ganz stark.
Ja, so sieht's aus. Die Elephant Woman ist mein Ausdruck für das auferlegte Anderssein. Ich behaupte jetzt mal, ich bin ja gar nicht anders. Also ich meine, klar, in einer mehrheitlich weißen Gesellschaft, in der ich aufgewachsen bin, sehe ich erstmal anders aus. Aber diese Sucht der Menschen nach dem ständigen auch definieren und einsortieren und fast schon kategorisieren, Schubladen zu bedienen, irgendwie, die ist so übermächtig und so immens, dass das, also ich bin da in einem ganz stetigen momentanen ganz heftigen Prozess dessen, das nochmal zu überdenken, warum das so extrem wichtig ist für die Menschen, also für die Umgebung natürlich, und was das mit uns Menschen, die wir anders gemacht werden, also so stark anders, überhaupt wirklich macht. Und das ist halt natürlich ein hardcore individueller Prozess. Ne? Also ich habe, glaube ich, sehr, sehr viel Glück gehabt in meinem Leben. Und diese Elephant Woman steht für all diese Fragestellungen und diese Erlebnisse. Diese Elephant Woman war die letzte Arbeit, die ich für meinen Abschluss 2019 gemacht habe. Und die im Original aus Latex, Gips, Wachs, Weihrauchwachs, das war mir ganz wichtig, weil ich gebe halt Gefühlen oft Gerüche mit. Und in dem Falle war mir der Weihrauch sehr wichtig. Und da habe ich die modelliert. Ich habe die aus einem Holzblock gehabt, einen Lindenholzblock, und habe darauf dann eben diese Büste, es ist eine Büste, modelliert und habe die dann so ausgestellt. Und dann habe ich gemerkt, und dazu gab es dann auch eine Leder-Collage, eine Arbeit, Collage auf Leder. Da habe ich gemerkt, dass es gerade erstmal der Anfang ist dessen, was ich damit alles ausdrücken möchte und kann. Und basieren tut das Ganze auf David Lynchs Film The Elephant Man, der die wahre Geschichte eines Mannes aus der viktorianischen Zeit erzählt, der an einer seltenen Hautkrankheit litt, die ihn eben halt so derart deformierte, dass er im Zirkus, in Attraktionsbühnen, auf Attraktionsbühnen ausgestellt wurde und irgendwann letztendlich auch deswegen, obwohl er ein unglaublich sensibler und warmherziger und sehr intelligenter Mann war, der eine Zeit lang von einem anderen Menschen entdeckt war, dann doch letztendlich den Freitod auch gewählt hat, weil er das nicht mehr ausgehalten hatte, ständig so dermaßen ausgesetzt zu sein. Deshalb ist das Thema des Otherings für mich halt auch so wichtig, weil ich glaube, dass die Umgebung, die immer wieder fragt, ja, jetzt sagen Sie doch mal, wo kommen Sie denn wirklich her? Ne? Oder diese Kinder, die von ihren Eltern unaufgeklärt Fragen stellen, die vielleicht auch für manche Menschen unglaublich unangenehm sind, ne? Und Kinder in die Bredouille bringen, weil vielleicht ihre Eltern auch gar nicht so richtig erzählt haben und. Es nimmt Kreise und zieht Kreise. Und letztendlich, wenn wir ganz weit zurückgehen, ist für mich eben halt die Elephant Woman Arbeit, die ich eben auch da als Malereien, als Collagen oder als Skulptur verarbeite. Dahinter steckt doch die Frage, warum muss der Mensch das ständig tun? Meistens ist es ja leider gepaart mit Besserwisserei teilweise und auch Gehässigkeit und sich so absetzen wollen und müssen. Ne? Also so, als wenn das eine eigene arme kleine Ego jetzt unbedingt die Versicherung braucht, dass dann noch jemand anders, dass er eigentlich noch ein kleineres armes Ego hat. Also ich finde es halt richtig, richtig schlimm. Also ohne Worte schlimm.
Ja, und das ist das, was mich halt so anspricht, dass die Frage, warum wir als Gesellschaft Normen setzen müssen, warum die Normen immer korrelieren mit der Mehrheit und der Mehrheitsgesellschaft und warum nicht eine Vielheit sichtbar ist. Und das ist ja ganz stark dein Thema, also das Fluide, das Vielfältige. Und bei Elephant Woman, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, es sind immer wieder Frauengestalten oder menschliche Gestalten, manchmal ist das nicht so genau zu sehen, in unterschiedlichsten Materialien, und sie haben immer irgendetwas vermeintlich deformiertes, andersartiges. Und die Frage für mich stellt sich tatsächlich, warum wir diesen Menschen oder in dem Falle diesen Werken nicht unvoreingenommen erstmal als das begegnen können, was sie sind und was sie verkörpern. Du hast eben in so einem Nebensatz von Gerüchen gesprochen, die du manchen Werken mitgibst. Und es gibt zwei Werke, die tatsächlich einen eigenen Geruch haben, den die verströmen innerhalb der Ausstellung. Und das eine ist eine richtige Duftmaschine. Und vielleicht magst du erzählen, wonach die riecht und was das für dich für eine Rolle spielt, was du damit erreichen und aktivieren möchtest.
Die Duftmaschine Odor, hauptsächlich aus Leder bestehend, vernähtem Leder in einer organischen, unförmigen Form, mit Glasanteilen, mit Haaren, ja, mit kleinen Einsätzen, mit Gimmicks, mit Naturmaterialien versetzt, die letztendlich ein Selbstporträt ist. Dem entströmt Patchouli. Das ist mein Kindheitsduft und den nehme ich einfach schon mein Leben lang mit mir und den habe ich eben halt auch in meine Arbeiten, in meine Kunst verarbeitet. Und auch wieder natürlich angeregt irgendwie durch einen Film von lange, lange her, Harold und Maud, wo Maud irgendwie halt Harold die Duftmaschine, die sie gebaut hat, präsentiert. Und das hat mich als Kind und auch später einfach nie verlassen. Ich habe immer gesagt, es gab immer so einen kleinen heimlichen Traum, unsinnige, also eigentlich nicht gebräuchliche Automaten zu bauen. Und das war die Gelegenheit, wenigstens ansatzweise sowas herzustellen. Ja, und natürlich ist es auch ein bisschen wie alles bei mir. Es sind immer verschiedene Layers, verschiedene Schichten, woher das Ganze kommt. Es ist natürlich auch eine viel größere Erweiterung meiner Belger. Die Lederbälger, die ich sonst mache, die auch mit Naturmaterialien versetze, mit Glasbällen, schwarzen, da habe ich dann einfach gedacht, okay, klar, das sind Körper, das sind Wesenheiten, dann nehme ich doch einfach eine Wesenheit, die mich darstellt. Und das ist eben halt das Ergebnis von Odor, der Duftmaschine. Und das andere ist der wunderschöne schwarze Garten, der in unserem Falle, im Falle der Ausstellung Mirrorball, Archipelago heißt, weil es war geradezu glückhaft, dass wir in einem, beziehungsweise ihr, in einem alten Lagergebäude für unter anderem ehemals auch Kaffee und Tabak sitzt als Museum und gleichzeitig die Umgebung des Wassers. Und mein Thema des Schwarzen Gartens und des Netzgedankens, des Verbindungsgedankens, was Archipele eben halt auch letztendlich versinnbildlichen. Und dem Ganzen habe ich dann einen Duft. Da habe ich einen Duft kreiert, der zwar auch als Basis Patchouli und Weihrauch hat, aber der versetzt ist auch mit purem Tabak und Kaffee-Essenzen.
Die Geschichte unseres Museums oder dieses Gebäudes aufgreift.
Genau, und damit habe ich versucht, genau, aus dem Großen heraus, also dem ganzen Gebilde von hier Schwarzer Garten, da Pflanzen, da Kolonial- und Kulturgeschichte Bremens und dann der Ort an sich. Letztendlich ist der Duft, den ich für euch gemacht habe, der ist kulminiert das Ganze. Der ist einfach die Essenz dessen und das finde ich eben halt so für mich perfekt, dass ich aus Geschichten Essenzen schaffen kann, im wahrsten Sinne des Wortes.
Auf den Schwarzen Garten kommen wir gleich nochmal zurück. Das ist eine große Installation mit vielen schwarz blühenden und schwarzblättrigen Pflanzen. Ich möchte aber vorher nochmal diesen Gedanken aufgreifen, dass du immer wieder schöpfst aus Geschichte, Kultur. Wir haben das jetzt schon ein paar Mal gehört. Da gibt es Filmgeschichte, da gibt es Kunstgeschichte. Musik spielt eine große Rolle. Die Ausstellung nennt sich Mirrorball. Auch da schwingt schon die Musik mit. Und wir haben eine kleine Broschüre herausgegeben und da sind ja drei Kolonnen mit unzähligen ja Empfehlungen von Film, Literatur und Musikstücken nachzulesen. Und es gibt sogar auf den verschiedenen Streaming-Plattformen eine Playlist zur Ausstellung. Ich finde das so inspirierend, dass du diese Impulse aufnimmst und man das regelrecht spürt. Man muss gar nicht wissen, von welchem Film etwas abgeleitet ist, von welchem Buch etwas abgeleitet ist, welches Musikstück genau gemeint ist. Aber die Ausstellung bringt das trotzdem auf eine gewisse Art und Weise zum Schwingen. Magst du ein bisschen erzählen, was das bedeutet für dich, so in Referenzen zu arbeiten, Impulse von außen aufzunehmen, insbesondere was die Musik anbelangt? Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen.
Ich finde das tatsächlich, obwohl es so einfach sein sollte, finde ich das schwierig, weil das ist etwas, was ich glaube, einfach so in mir trage. Also was ich zum Beispiel ganz wunderbar fand, dass mir das so passiert ist, dass ich in der Akademie, mein Professor Thomas Grünfeld, da stellte sich dann plötzlich raus, dass er das alle paar Semester mussten wir das eben halt auch so zum Beispiel liefern. Ne? Was hat dich inspiriert in Kunst, Literatur, seitdem du bewusst bist? Und ich war so geflasht, weil ich gedacht, schräg, das mache ich schon immer so. Also es war so, das läuft halt bei mir so mit. Ne? Und wenn ich dann meine erste Ausstellung hieß, Ring My Bell or Kiss My Ass, Musik, wenn wir hören, egal ob es Klassik ist, folkloristisches oder Pop, Rock, es gibt doch so viele Anklänge. Also bei uns in der Familie ist es so üblich, dass wenn irgendeine Situation auftaucht, das ist auf jeden Fall so, dass mein Mann dazu ein Lied weiß. Also viel schlimmer als ich. Dem poppt dann so ein Textstück auf. Ich kann die Texte zum Beispiel nicht alle wieder hochbringen. Also für mich persönlich, das gilt natürlich nicht für die Menschheit, um Gottes Willen. Und ich würde das nie von anderen Menschen erwarten. Aber für mich sind das die Dinge, glaube ich, die mich von klein auf erfüllt haben. Die hatten auch einen bestimmten Sinn und Zweck, nämlich mich auch von, ich sag mal extra vorsichtig, vor bestimmten Dingen zu retten. vor einem Alltag, vor einer anderen Geschichte zu retten, wo ich mich eben halt dann nur umgeben habe und das immer mitschwingt in meinem Leben, was mich selber die ganze Zeit inspiriert.
Man erlebt, glaube ich, auch, dass du auf den Schultern anderer stehst, so wie alle anderen Künstler ja auch.
Absolut.
Sich immer rückverorten. Und das heißt nicht, dass man zitiert um des Zitates willen, sondern wie du mal in einem privaten Gespräch hast, es geht nicht darum, schlau irgendwie eine Verbindungslinie herzustellen und zu zitieren, sondern die Dinge einfach zu nehmen und neu zu verkörpern, neu zu vergegenwärtigen. Ich würde so gern mal ein, zwei Beispiele mit dir besprechen, wo das mit der Musik passiert. Wir haben zwei Werke hier. Eins heißt Billy Smoke Gets in Your Eyes als Beispiel und das andere Le Sacre du Printemps. Das sind auch Musikstücke, die letztendlich Bild geworden sind. Wie funktioniert das?
Le Sacre du Printemps, ne, das Frühlingsopfer. Ein uralter heidnischer Brauch, eine Gruppe von Mädchen tanzen zu lassen, bis dann eine quasi Auserkorene sich so lange tanzt, bis sie vor Erschöpfung stirbt, möglichst auf einem Feld, auf einem Frühlingsfeld, ne? So, das ist dann das Frühlingsopfer. In alten Zeiten hat man auch junge Männer geopfert, das war dann auch ein hübsches Sinnbild, aber meistens sind es dann doch die jungen Frauen, die dran glauben. So, das Frühlingsopfer, die Musik. Wenn man sich jetzt nochmal, falls es manchen Menschen bekannt ist, das ist ja jetzt auch nicht unbedingt Voraussetzung und kann ja auch nicht voraussetzen, aber in der Musik liegt die ganze Geschichte dessen, was ich dann auch letztendlich mit diesem einen Bild gezeigt habe. Nur, dass ich auch, muss ich dazu sagen, dass ich in diesem Bild eben halt dann wiederum, es hat es wieder mal ein Freitod und ein Femizid auch, aber ich habe in diesem Bild eben etwas getan, was eine Fortsetzung dieser Musik ist. Diese Musik fängt an und ist spielerisch und man spürt, sieht plötzlich förmlich die Frühlingsluft, die jungen Mädchen und dann irgendwann wird die wilder, der Tanz fängt an und dann irgendwann ist nur noch die eine übrig und die tanzt sich dann eben in den Tod. Und das Dräuende dessen, das liegt natürlich auch über dem Bild. Das ist kein fröhliches Bild. Aber was ich gemacht habe in diesem Bild, dass ich versucht habe und ich bis jetzt, das ist schön, dass du mich zum Beispiel danach fragst, da noch nie jemand nachgefragt hat, diese beiden sind nicht Opfer. Diese beiden sind klar auf dem Bild. Diese junge Frau, die am Boden liegt, guckt den Betrachter an und sagt, ich entscheide. Ich treffe die Wahl. Ich habe die Wahl und niemand anders. Und das ist das Entscheidende für mich persönlich, dass ich den Ausdruck in das Bild legen kann und das alleine durch Collage und Malerei natürlich. Aber für mich ist die Collage eben halt auch Malerei und einem uralten Bild, einem heidnischen Brauch, den die meisten europäischen Menschen auf jeden Fall kennen, diesen heidnischen Brauch aus ihren Historien. Und das durch ein einzelnes Musikstück, das mich halt auch immer wieder zu Tränen rührt, wenn ich es höre. Nur, dass ich eben halt dann immer schon diesen kleinen Stachel in mir habe, dass ich das nicht einfach so akzeptieren kann, dass das so bleibt, wie es früher immer erzählt wurde, sondern dass ich dem Ganzen eine andere Variante gebe.
Es ist letztendlich Kunstgeschichte oder auch Musikgeschichte in dem Falle, gegen den Strich gebürstet, neu erzählt, weil es ist von Stravinsky ein fantastisches Musikstück. Aber den wenigsten ist klar, dass wir das heute eigentlich ganz konsequent mit dem Wort Femizid belegen müssten, das wir dort haben. Und du daraus in einer kritischen Betrachtung aber ein Bild von Stärke entwickelst. Das andere Bild, Billy Smoke Gets in Your Eyes, ja, da sieht man als großes Collage-Painting, also du hast die kleineren Collage-Arbeiten und die großen Collagen auf Leinwand, die dann weiter durch Malerei ergänzt sind, die Collage-Paintings, die zeigen häufig auch, ja, einzelne Frauengestalten und ja, das ist ein, also der Titel geht auf ein Jazzstück zurück, gesungen von
Billie Holiday singt es auch, aber eigentlich ist es, glaube ich, Ella Fitzgerald gewesen und Nina Simone hat es auch gesungen. Also es ist ja Jazzstücke in Varianten von, die Serie ist extra so, dass ich nicht immer unbedingt der entsprechenden Sängerin, die jetzt original das Lied gesungen hat, das Lied zuordne, ne? Sondern ich nehme klassisch, also Billie Holiday, Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald, Nina Simone. Also ich habe schon, ich weiß nicht, es sind glaube ich 7 mittlerweile. Es geht grundsätzlich eigentlich darum, die Frauennamen sollen an Größen erinnern. Und die Stücke, die Titel sind natürlich auch nochmal, sind der erste Hint sind der Inspirationsmoment gewesen, Jazz zu hören und dann eben halt die quasi Vermalung der Vertonung zu schaffen. Das war eigentlich so mein, und eben, ich bin jetzt seit 5 Jahren Nichtraucherin, das Rauchen zu feiern. Es ist eigentlich eine sehr egozentrische Serie, die ich nur für mich mache.
Und aus der Serie haben wir dieses eine Bild, und um es noch kurz zu beschreiben, es ist eine Frau, die in einem, sag ich mal, monochromen Farbraum sitzt, ganz, ja.
Extrem, achso, grundsätzlich, der grundsätzliche Farbraum ist eigentlich immer als Grisaille gemeint. Also immer in diesem Grau, bläulich, Graphit. Ich mache das wird ganz stark von mir immer mit Graphit angelegt. Das Pentimento ist meistens Kohle und Graphit, und dann gibt's eigentlich immer nur quasi schwarz-weiß, also Grisaille.
Also im Schwarz-Weiß, und dann ist da zentral diese Frauengestalt, und die raucht, und die ist einfach ganz bei sich. Die wartet nicht auf niemanden, die bietet sich auch nicht an, die ist auch nicht Objekt. Also sie kann betrachtet werden, aber es ist so ein Bild, das ganz in sich ruht.
Ja, und sie ist halt auch nicht gänzlich ausgeformt. Die bleiben auch oft manchmal stückhaft oder fragmentarisch. Die sind manchmal, fehlen Stücke, fehlen Teile, weil die gehen halt in ihrem Rauch auch so auf. Und die sind elegisch, und die sind nur in dieser Musik und in diesem Rauch.
Und das ist ein Gemälde von vielen Gemälden im großen Hauptsaal. Das ist ganz eindrucksvoll, wenn man den betritt. Ich weiß gar nicht, ob ich das so als Kurator sagen darf, aber das ist zumindest ein Effekt, den wir erzielen wollten. Die sind gespottet, die Bilder. Und zentral ist, dass wir eben schon angesprochen hatten, Archipelago, eine für die Ausstellung neue Installation aus deiner Serie der schwarzen Gärten. Das sind 5 schwarze Bassins, die bestückt sind mit Pflanzen, zum Teil blühend, die sehr dunkel sind, entweder schwarz blühend oder dunkel blättrig. Und vielleicht magst du zum Abschluss noch ein bisschen über den Schwarzen Garten erzählen, wo der herkommt, was der für dich bedeutet und wie der seinen Weg bei uns hier in die Weserburg, in die Ausstellung gefunden hat.
Okay, das ist auch wieder eine extrem vielfältige, vielschichtige, ja, mir fehlen fast die Worte, weil es eben halt so viele Layers of Meaning hat. Ne? Der Schwarze Garten begann bei mir aus einer Geschichte, die sich, ich sage jetzt mal, Ophelia nannte. Es ging um Verzweiflung, Geflüchtete, ne, so dieses über den großen Teich machen. Und hat sich dann immer mehr für mich irgendwie eigentlich vereinfacht. Das ist nicht das richtige Wort dafür, aber konzentriert, genau, auf das Dunkle. Und das sind eben halt jetzt die schwarzen Blüten, die schwarzen, dunkel blühenden Pflanzen, denen ich dann das allererste Mal als quasi Intervention in unseren grünen, dunklen, heimischen Wald gesetzt habe. Aber dann hattest du plötzlich einen großen schwarzen Fleck von nicht schwarzen Gladiolen, Dahlien. Ich habe schwarze Dahlien, die was war hauptsächlich, und dazu dann Bodendecker in dunkelblühend und Schokoladenblüten. Also eine ganze Menge, schwarze Color natürlich auch. So, und das war das erste Mal. Und daraus hat sich eine Serie entwickelt, der Schwarze Garten, die immer wieder an den Orten spezifisch neu gedacht wird und neu erforscht wird, wo ich sie anbringen kann. Das war meist im Außenbereich. Dann gab es eines Tages eine Situation, da haben wir das auch im White Cube gemacht, was fantastisch war in der Sammlung Filara. Da kam nochmal viel, viel stärker dieser Eindruck der dunklen Pflanzen zu dem weißen Umraum im wahrsten Sinne des Wortes halt irgendwie zu, und passte sehr gut auch zum Ausstellungsthema. Und so hat sich über die Jahre immer mehr herausgestellt, dass es das Dunkle, das Andere, das Dunkelblühende, was ja auch was Treuendes hat, der Wachstum des Dunklen, der nicht aufzuhalten ist. Das sind für mich alles Metaphern für den Schwarzen Garten. Und so bin ich bei euch auf einen Moment gestoßen, der fantastisch war, weil, wie gesagt, die Umgebung des Wassers, die kulturhistorische Geschichte Bremens plus dem Kolonialismus, plus den Warenaustausch, den Wasserwegen, den Passagen, die da sich bildlich darstellen, die quasi erfordert haben, dass ich da eben halt ein Archipel anlege, um dem Ganzen dem Schwarzen Garten wieder einen Raum zu geben und den zu verwandeln in Archipelago und dazu dann auch in den Duft. Inseln, Teiche, Wasserteiche, die umgeformt sind zu Beeten, in denen wunderschöne Dunkelblüten, blühende Pflanzen, Orchideen, Kala, Bodendecker, die darstellen, das ist so ein philosophischer Gedanke, der eigentlich aus der Karibik stammt, von unter anderem, nicht nur, aber von Edouard Glissant, dem es um Kreolisierung geht und um Gemeinschaft und um Verbindungen und wie Archipele eben halt, ne, dass wir aus unterschiedlichen kleinen Gruppierungen eben halt eine größere Verbindung schaffen können.
Wenn ich da einsetzen darf, weil ich glaube, das bringt auf eine wunderbare Art und Weise das zusammen, was wir mit der Ausstellung uns gewünscht haben und hat dann auch etwas mit dem Ausstellungstitel Mirrorball zu tun. Das ist, obwohl du so viele schwere Themen auch ansprichst, ist es eigentlich eine Ausstellung, die einlädt, die die Arme aufmacht, die warm ist und viel Freude bereitet.
Und ja, und die, wenn ich dir das eben kurz, die in diesen, ne, in diesen Beziehungsschichtungen und Verflechtungen Grenzenlosigkeit auch bedeutet. Also das ist
ja
Grenzenlosigkeit an Möglichkeit und Grenzenlosigkeit an Menschlichkeit.
Genau, und du hast das so wunderbar mit dem Ausstellungstitel auf den Punkt gebracht. Und vielleicht können wir das als Abschluss nehmen, dass du noch mal kurz erzählst, wirklich ganz kurz, was für dich der Titel Mirrorball bedeutet. Weil das ist auch etwas, was ich mir wünsche für die Besucherin, mit welcher Stimmung sie diese Ausstellung verlassen.
Genauso wie Archipelago, was ja letztendlich irgendwie eine Beziehung zueinander bedeutet, ein Hier und Dort, ein Nah und Fern, ist es für mich eben halt im Besuch des Clubs, in meinem Falle war das dann immer noch die Disco und deshalb auch der Disco-Ball. Mirrorball vereint all das, was ich eben halt in jedem Raum da und in Archipelago ausdrücken wollte, vereint Gemeinschaft, vereint Einzelsein, vereint ich bin alleine und gehe gleichzeitig mit vielen anderen in einer Musik, in einem Raum auf. Der Raum löst sich auf, also wenn man im besten Falle, wenn man sich dem Rausch des Tanzens hingibt, ohne irgendwelche anderen Substanzen irgendwie zu brauchen. Man nimmt Beziehungen auf zu anderen. Man ist in all seinen Facetten. Man löst sich auf und setzt sich wieder zusammen, gibt sich irgendwie der Musik hin. Das klingt so naiv und prosaisch, aber es ist, glaube ich, für uns alle immer wieder, wenn wir uns erinnern, ne, so der Tanz unter der Disco-Kugel, das Loslösen, das Losgelöstsein und das gleichzeitig miteinander sein und in einer Gruppierung und Gruppe miteinander schwingen, ist für mich einfach so das Größte überhaupt. Nach wie vor.
Das ist doch toll. Und wenn das diese Ausstellung ermöglicht, das wäre wunderbar. Anis, ich möchte mich ganz herzlich für das Gespräch bedanken. Wir könnten jetzt noch viel, viel länger sprechen und wir haben über ganz viel nicht gesprochen. Das ist immer so.
Wie immer.
Ich verweise auf die Kataloge. Kommt alle zur Ausstellung bis Anfang Oktober hier in Bremen in der Weserburg zu sehen. Ich möchte nicht nur dir danken, sondern möchte mich auch ganz herzlich bei der Karin und Uwe Heuwig Stiftung bedanken, der Bremer Landesbank Stiftung und der Stiftung Rädern und Roger Weiß, die das überhaupt möglich gemacht haben, dass wir diese Ausstellung hier in Bremen zeigen können. Und ja, dieser Podcast wäre in keinster Weise möglich, wenn wir nicht Menschen hätten, die das vorbereiten würden und die Postproduktion betreuen würden. Und ein ganz herzlicher Dank geht an Tom Flori, an Luke Ross Garcia und an Vanessa Rohlfink. Anis, es hat sehr viel Spaß gemacht.
Ich danke wie immer diesem völlig wahnsinnig tollen Team da in der Weserburg und dir.
Das ist lieb, das freut uns sehr. Anis.
Und Janneke. Nicht vergessen, Janneke.
Janneke, die gerade im Urlaub ist, die grüßen wir von hier.